Kulturkompakt.
Nur keine Hemmungen. Oder eben doch. Eine Ausstellung geht der Frage nach, was Hemmungen mit uns Menschen machen. Das weiße Rauschen, wie ein Geräusch den Hörsinn schärfen kann. Und die Kuh auf der Ballettbühne, das Stück Kau im Theater Basel. Dies nun die Themen aus Kultur, Gesellschaft und Wissenschaft. Am Mikrofon sagt Remo Vitelli, guten Tag. Hemmungen hat jeder und jede. Vor allem in Momenten, in denen man sich eigentlich wünschen würde, jetzt mal eben keine Hemmungen zu haben. Beim Bewerbungsgespräch zum Beispiel. Oder wenn ein Mensch, der vielleicht der lang ersehnte Traumpartner sein könnte, im Blickfeld auftaucht und man es einfach nicht schafft, ihn oder sie anzusprechen. Hemmungen haben aber auch durchaus positive Seiten. Sie sind ein wichtiges Regulativ im sozialen Miteinander. Das Museum für Kommunikation in Bern widmet den Hemmungen jetzt eine ganze Ausstellung, die untersucht, was uns hemmt und wie man Hemmungen überwinden kann. Alice Henkes hat sich in der Ausstellung umgesehen und mit dem Kurator Ulrich Schenk gesprochen. Und sie hat sich vor allem gefragt, wie stellt man Hemmungen eigentlich aus?
Die größte Herausforderung erwartet die Besucherinnen und Besucher gleich am Anfang. Denn durch den Eingang zur Ausstellung geht's in einen Backstage-Bereich. Schwarze Vorhänge, große Schminkspiegel, Sofas.
Man kommt in einen Backstage-Bereich. Und wo ein Backstage-Bereich ist, dort ist auch eine Stage, eine Bühne. Die sehen wir jetzt hier noch nicht, aber man fühlt sie schon ein bisschen. Und alle Besucherinnen, die zu uns kommen, die müssen zuerst mal einen Auftritt hinlegen.
Sagt Ulrich Schenk, Ausstellungskurator am Museum für Kommunikation in Bern. Für den Auftritt kann man sich auf einem Touchscreen anmelden. Allein, zu zweit oder in der Gruppe. Den Namen eingeben und dann eine Darbietung auswählen. Man kann zum Beispiel einen Wunsch erzählen, den Moonwalk machen, ein Lied singen oder auch einfach nur winkend über die Bühne gehen. Auf der Bühne gehe es vor allem um das Erleben, sagt Ulrich Schenk.
Also dieser ganze Auftakt der Ausstellung, das passiert rein emotional. Da wird nicht viel vermittelt, sondern das geht mir einfach darum, dass ich das mal erlebe.
Von der Bühne geht's weiter in eine Art Park. Ein großer Raum mit Kunstrasen ausgelegt. Gut sichtbar ein Schild, Rasen betreten verboten. Andererseits liegen Picknickdecken bereit, Stühle, Hefte mit Informationen zur Entstehung und Wirkung von Hemmungen. Hier kann man Wissen tanken, auch akustisch.
Es kann auch einen Transistorradio mit auf die Wiese nehmen. Der hat absichtlich keine Kopfhörer, sondern nur einen Lautsprecher, weil es da eben auch darum geht, wie laut stelle ich jetzt dieses Radio ein, hier auf dem öffentlichen Raum. Störe ich jemanden damit?
Besucher können hier Situationen erzeugen, wie sie im Alltag allgegenwärtig sind. Die einen fühlen sich gestört, weil die anderen sich zu viele Freiheiten herausnehmen und die, die sich gestört fühlen, haben vielleicht Hemmungen, die Störenfriede anzusprechen. Doch auch das Gegenteil ist Alltag. Vor allem online äußern sich Menschen enthemmt über Menschen und Zustände, von denen sie sich gestört fühlen. Den hemmungslosen Hass in Internetforen spricht die Schau ebenso an wie den Umgang mit Nacktheit und Sexualität, der bei vielen Menschen mit großen Hemmungen verbunden ist, oder auch den Griff zu enthemmenden Mitteln wie Alkohol und Drogen. Manches ist, vor allem wenn man die aufliegenden Texte nicht alle gründlich liest, etwas kursorisch. Doch regt die stimmungsvoll inszenierte Schau dazu an, sich mit den eigenen Hemmungen zu beschäftigen und damit, was Hemmungen in einer Gesellschaft bewirken. Dazu nochmals Kurator Ulrich Schenk.
Hemmungen haben eigentlich sehr viel damit zu tun, was darf ich, was nehme ich mir raus und wie reagiere ich auf Verhaltensweisen, die ich nicht angebracht finde bei anderen Leuten. Also hier kann man das auch ausprobieren.
Und vielleicht denkt man nach dem Ausstellungsbesuch auch im Alltag mehr darüber nach, wo Hemmungen hindern und wo sie auch ganz angebracht sein können.
Die Ausstellung Hemmungen ist bis Mitte Juli des nächsten Jahres zu sehen.
Und was man noch hoffen ist allein, dass sie Hemmungen haben.
Das sogenannte weiße Rauschen oder auch White Noise, ein leises Rauschen im Hintergrund. Dieses Geräusch, es kann beruhigen oder sogar beim Schlafen helfen, so viel weiß man unterdessen. Es gibt sogar extra Geräte, die dieses weiße Rauschen erzeugen und als Schlafhilfe eingesetzt werden. Doch das weiße Rauschen kann noch mehr. Es kann das Gehör schärfen und es könnte bald schon Menschen helfen, die einen Gehörschaden haben. Das zumindest hat jetzt ein Team von Forscherinnen und Forschern an der Universität Basel herausgefunden, als sie Tiere mit dem weißen Rauschen beschallt haben. Wanda Düring berichtet.
Objekte der Forschung waren Mäuse. Die Tiere wurden über längere Zeit dem weißen Rauschen ausgesetzt. Speziell am weißen Rauschen ist, es ist ein Mix aus verschiedenen Frequenzen und wenn es leise vor sich hinsäuselt, wirkt es beruhigend. Aber nicht nur, sagt Tanja Barkat, die Leiterin des Forscherinnenteams.
Was uns sehr erstaunt hat, ist, dass es eigentlich die Nervenaktivität reduziert. Es dämpft ein wenig die Aktivität von Neuronen im Gehirn.
Speziell die Neuronen im Hörgehirn, dem sogenannten auditiven Kortex, werden ruhiger, wenn sie dem leisen, gleichmäßigen Rauschen ausgesetzt werden. Und das wiederum bewirkt, dass die Nerven in diesem Hirnteil andere Töne besser unterscheiden können.
Und deshalb kann man verschiedene Töne, die nicht so unterschiedlich sind, einfacher differenzieren.
Töne, die sich sehr ähnlich sind, weil sie sich auf sehr nahen Frequenzen bewegen. Wie zum Beispiel beim Sprechen. Menschen mit Hörschäden haben oft Schwierigkeiten, Gesprächen zu folgen, weil eben die gesprochene Sprache eine Ansammlung von Tönen ist, die sich sehr ähnlich sind. Also nicht etwa absolute Ruhe verhilft zu besserem Hören, sondern ein konstantes, leises Geräusch, eben das weiße Rauschen. Nicht nur bei Mäusen, auch bei Menschen, ist Tanja Barkat überzeugt.
Interpretation ist das Mausgehirn eigentlich das gleiche wie das Gehirn von Menschen. Deshalb denke ich, dass es das gleiche in Menschen würde, dass wenn man weißes Rauschen im Hintergrund hat, dann könnte man auch ähnliche Töne einfacher differenzieren.
Hilfreich wäre das besonders für Menschen mit Hörschäden, die auf ein sogenanntes Kolchia-Implantat angewiesen sind. Dieses Hörgerät gibt elektronische Impulse ans Hörhirn weiter. Für die Menschen mit diesem Hörgerät ist es aber besonders schwierig, Töne mit ähnlichen Frequenzen voneinander zu unterscheiden. Ein weißes Rauschen im Hörgerät könnte also helfen. Doch nervt ein solches ständiges Rauschen nicht auf die Dauer? Man müsste es so programmieren, dass es nicht zu laut ist, sagt Tanja Barkat, so dass es kaum hörbar wäre.
Wenn man an die neuronale Aktivität denkt, dann sieht man eigentlich fast nicht mehr das Effekt von weißes Rauschen. Es dämpft die Aktivität und man hört es eigentlich nicht so viel. Deshalb denke ich, dass es nicht nerven würde, aber mehr beruhigen als nerven.
Also könnte das weiße Rauschen nicht nur zu besserem Hören verhelfen, sondern auch zu mehr Gelassenheit und Ruhe.
SRF 2 Kultur. Eine Kuh im Ballett. Ja, das gibt's. In der neuesten Produktion des Ballett Basel spielt tatsächlich eine Kuh die Hauptrolle. Das Stück des schwedischen Choreografen Alexander Ekman heißt denn auch schlicht Kau, die Kuh eben. Kau ist ein abstraktes Stück, das nun in Basel seine Schweizer Uraufführung hatte. Für uns war die Tanzkritikerin Maya Künzler da. Caroline Lüchinger hat mit ihr gesprochen.
Und welche Rolle spielt jetzt diese Kuh?
Sie spielt tatsächlich die Hauptrolle in dem Sinn, dass sie als Folie dient für die menschliche Geschäftigkeit. Wir sind immer auf Zack und da kann ein Tier wie die Kuh mit ihrer Gelassenheit ein Gegenbild zum alltäglichen Stress sein. Auch wenn es im Stück nicht um die Kuh an sich geht, so ist sie doch präsent im Bühnenbild, zum Beispiel als weiße Skulptur oder auch in der Musik, die von Michael Carlsson in enger Zusammenarbeit mit dem Choreografen Alexander Eckmann komponiert wurde. Im folgenden Tonbeispiel hört man Mu-Laute, die er aufgenommen und anschließend im Tonstudio elektronisch in die Länge gedehnt hat. Der schwedische Komponist Michael Carlsson hat ganz verschiedene Sequenzen kreiert. Extrem rhythmische Momente, dann aber auch melodiös, elegische, fast klassische. Dazwischen gibt es viel Stille und Raum für die Stimmen der Tänzerinnen und Tänzer, Rufen und Schnalzen, die organisch aus der Bewegung kommen.
Und wie kam das Ganze bei Ihnen an?
Ja, ich habe selten einen Abend erlebt, der inhaltlich und formal eine solche Stimmigkeit hat. Ein wahnsinnig schönes Bühnenbild voller Überraschungen, übrigens vom Choreografen selber kreiert, skurril, poetisch, witzig, aber auch mit einer abgründigen Note. Und diese Beschreibungen gelten auch für die tänzerischen Sequenzen. Gerade noch haben die 26 Tänzerinnen und Tänzer des Ballett Basel auf einer dreistufigen Bühne ein Potpourri an verschiedenen Szenen auffahren lassen. Einer rennt à la Sisyphus wieder und wieder gegen eine Wand an. Oder einer offenbar wichtigen Person in groteskem Hutschmuck wird der rote Teppich ausgerollt. Das sind nur gerade zwei Aktionen in einem quasi aktionistischen lauten Wimmelbild. Und plötzlich, mit größter Präzision, gibt es einen Kippmoment und das Ensemble verschmilzt in einer synchronen Choreografie. Das Licht verdunkelt sich, weg ist das Humorige, für einen Bruchteil herrscht Verunsicherung und Verstörung.
Ja, und wo bleibt jetzt da die Kuh?
Ja, die Kuh ist und bleibt der rote Faden. Der Tänzer Frank van der Pedersen geht immer wieder auf allen Vieren über die Bühne, glotzt und ruht absichtslos wie eine Kuh. Das ist fürs Publikum erstmal ein Gaudi, ist aber mehr als ein Gag. In der Mitte des Stücks gibt es ein Video, in dem der Kuhdarsteller darüber spricht, was es mit ihm mache, sich in die Körperlichkeit einer Kuh einzufühlen. Das hat ja auch etwas Lächerliches. Die ruhevolle Ausstrahlung des Tiers ist letztlich der Boden, auf dem sich die Solos und Duos entwickeln. Langsam und intensiv. Es ist ein Suchen nach neuen tänzerischen Formen. Und es kommt von innen, beginnt mit einfachen Gesten und wird immer komplexer. Das ist manchmal sehr geheimnisvoll, wie in einem Traum, manchmal sehr direkt und anrührend, mitten aus dem Alltag, die Begegnung zwischen einem Mann und einer Frau.
Ich habe das Gefühl, das Ballett Kaul hat es Ihnen angetan.
Ja, ich bin wirklich total begeistert. Auch vom Ensemble, vom Ballett Basel, das viele neue Gesichter seit dieser Spielzeit hat. Und mir scheint, da formiert sich gerade ein charaktervoller, spielfreudiger Haufen zu einer starken Kompanie. Der Choreograf Alexander Eckmann beweist eine unglaublich frische Bewegungssprache. In einem Duett zweier Männer, die Szene ist mit Stiere übertitelt, sind grundlegende Fragen zum Tanz an die Wand projiziert, wie werden sie diesen Moment in Erinnerung behalten oder wird es langsam langweilig? Genau solche Fragen scheinen den Choreografen als Gradmesser in seiner Arbeit zu begleiten und ich kann darauf nur antworten, ja, es gab an diesem Abend viele Momente, die sich mir eingeprägt haben und es war alles andere als langweilig. Es war witzig und geistreich und der Bühnenbildner Alexander Eckmann steht dem Choreografen Eckmann in keiner Weise nach.
Sagt die Tanzkritikerin Maya Künzler. Kau am Theater Basel ist heute Abend das nächste Mal zu sehen. Nun zu einem Stück Schweizer Industrie- und Technikgeschichte. Altenrhein ist ein kleines Dorf am Bodensee, ganz im Osten der Schweiz. Während 4 Jahrzehnten hat man dort Flugzeuge gebaut und Eisenbahnwagen und Busse. In den 1950er Jahren hat die Armee sogar den Auftrag nach Altenrhein vergeben, einen eigenen Schweizer Kampfjet zu entwickeln. Das Staatsarchiv des Kantons St. Gallen hat jetzt das Bildarchiv der Flugzeugfabrik aufgearbeitet und ist dabei auf außergewöhnliche Fotos gestoßen. Der Ostschweiz-Korrespondent Michael Breu berichtet.
Auf den ersten Blick wirkt die Aufnahme unspektakulär. Man sieht auf dem Foto einen Rahmen aus Metall, ähnlich wie ein Käfig. Mit Filzstift ist darauf etwas notiert. Man kann es nur mit der Lupe lesen. Mir 3. Der Käfig ist Teil des Cockpits der Mirage. In den 1960er Jahren hat die Schweizer Armee von den Franzosen die Lizenz gekauft für den Bau des Militärjets in der Schweiz, bei den Flug- und Fahrzeugwerken Altenrhein, FFA. Die Fotos geben Einblick in ein wichtiges Kapitel der Technikgeschichte. Es sind keine gewöhnlichen Fotos, es sind Dokumente, die damals als geheim deklariert waren, sagt Ingenieur Anton Heer, der im Auftrag des St. Galler Staatsarchivs den Fotoschatz aufgearbeitet hat.
Jedes Detail, das wir jetzt hier sehen, das war damals natürlich unter dem Deckel. Das hat man nicht einfach so gezeigt. Das sind Bilder, die für interne Gebrauch waren.
Die FFA gehen auf die Dornier-Werke zurück, die in den 1920er Jahren gegründet wurden. In der Anfangszeit entwickelte man Wasserflugzeuge. In den 1950er Jahren bekamen die FFA von der Armee den Auftrag, einen eigenen Schweizer Kampfjet zu konstruieren, den P-16. Weil ein Prototyp 1958 in den Bodensee abstürzte, stoppte der Bund den 400-Millionen-Auftrag. Bei den FFA reagierte man schnell und nutzte das aviatische Wissen für den Bau eines Geschäftsflugzeugs.
Der Learjet war natürlich so ein Kind oder ein Abkömmling vom P-16. Die Flügelkonfiguration ist ziemlich genau übernommen worden. Und die Flugeigenschaften, auch die Gutmütigkeit, das hat man können vererben an Learjet.
Der Learjet wird auch heute noch produziert. Eine Zeit lang flog die Schweizerische Rettungsflugwacht Rega mit diesem Flugzeug. Dass viel Schweiz im Learjet steckt, sieht man auch auf den Fotos der FFA. Auch wenn er heute als amerikanisches Geschäftsflugzeug gilt. Weil William Lear bei der Entwicklung mitbeteiligt war. Auch dazu hat Anton Heer Fotos im Archiv gefunden.
Und irgendwo habe ich eine reizende Aufnahme gesehen, aus dem Hangar raus, wo im Hintergrund ein Flugzeug ist, eine zweimotorige Beach, wo schön drauf steht Lear. Also der Lear ist mit seinem eigenen Flüger dann auf Alter reingekommen und hat sich da rumgetrieben. Und ist auch geflogen natürlich.
Aber nicht nur Flugzeuge hat man in Altenrhein hergestellt.
Man sieht immer wieder im Hintergrund Eisenbahnwagen, die im Bau sind und vorne vielleicht den Flüger, die im Bau sind, oder Tramwagen. Dann natürlich Seilbahnkabinen, wo man einiges gemacht hat.
Mit diesen Seilbahnkabinen ist man auf den Sentis gefahren, auf das Schildhorn, auf den Pilatus. Oder auf die Hochebene von Palm Springs in Kalifornien. Der Bilderschatz zeigt aber auch Kurioses. Ein Kunststoff-Iglu für den Badestrand oder einen Rauchpetardenwerfer. Aber auch Innovatives, wo man der Zeit voraus war. Zum Beispiel ein Panorama-Eisenbahnwagen, eine Idee, die man erst Jahre später wieder aufnahm. Die FFA wurden in den späten 1980er Jahren schrittweise verkauft. Ein Rest Flugzeugwartung blieb, ebenfalls der Waggonbau. Aber die große Zeit der Flug- und Fahrzeugwerke Altenrhein, als man Technikgeschichte schrieb, ist vorbei. Geblieben ist das Bildarchiv.
Das war Kulturkompakt, dieses Mal mit Remo Vitelli. In der nächsten Folge dieses Podcasts geht es um Margaret Atwood, eine der Großen der zeitgenössischen Literatur. Sie wird in diesen Tagen 80 Jahre alt. Zeit und Anlass, um über ihr Schreiben und ihr Werk nachzudenken. Genau dies hat Margaret Atwood selbst getan in langen Kaffeegesprächen mit dem Journalisten Kaspar Schaller. Und diese Gespräche sind nun als Buch erschienen. Wir lesen und hören rein, bald auf diesem Kanal.